Den Predigtext finden wir in 1. Thessalonicher 1, die Verse 1 bis 4. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch, alle, und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch einmal beten. Herr, nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, hier vor Ort in Hannover und alle, die uns jetzt an anderen Stellen begleiten im Studium des Wortes Gottes. Die Ausgangsfrage richtet sich natürlich an alle, die jetzt hier sitzen. Warum sitzen Sie heute Morgen eigentlich hier im Gottesdienst? Natürlich freuen wir uns sehr darüber, dass Sie hier sitzen, dass Sie da sind. Aber Sie müssten das ja nicht tun. Nach einer anstrengenden Arbeitswoche, die viele hinter sich haben, könnte man sich ja um diese Zeit auch noch mal im Bett herumdrehen. Und dann ein gemütliches Frühstück mit der Familie, so richtig ausgiebig, mit Orangensaft und allem, was dazugehört. Und anschließend geht es dann raus zum gemeinsamen Frühlingsspaziergang, zur Wanderung. Und so nimmt ein ruhiger Sonntag dann seinen Verlauf. Sie können sich den Rest selber ausmalen, bevor morgen früh dann alle oder zumindest sehr viele wieder zur Arbeit antreten müssen. Niemand muss sich zur Gemeinde halten. Keiner muss den Sonntag feiern. Jeder kann jederzeit sein Engagement, sein Commitment beenden, seine Anwesenheit oder sogar seine Mitarbeit einstellen. Woher kommt das Feuer, mit dem Jesus seine Gemeinde zusammenhält, sodass es uns hierher treibt, sodass wir alles dran setzen würden, dabei zu sein? Woher kommt dieses Feuer, dass ein Gottesdienst, ja, ohne, ein Sonntag ohne Gottesdienst auch von unserem Lebensgefühl her eigentlich gar kein richtiger Sonntag ist? Woher kommt es, dass manche jeden Sonntag eine Stunde Wegs auf sich nehmen für eine Fahrt, weil sie es nicht verpassen wollen? Aber das ist nicht selbstverständlich. Das war auch zu Zeiten des Neuen Testaments nicht selbstverständlich. Und nirgendwo sehen wir diese Vulnerabilität, diese Verletzbarkeit der Gemeinde Jesu Christi deutlicher als in den Briefen der Apostel, die um ihre teils jungen Pflänzchen, teils in die Jahre gekommenen etablierten Gemeinden, die um sie mit Festigkeit, aber auch mit Zartheit kämpfen. Heute Morgen wird uns unser Weg in die zweitwichtigste griechische Stadt führen, Thessaloniki. Damals schon eine Metropole mit rund 200.000 Einwohnern. Ihr Name stammt von einer Halbschwester Alexanders des Großen, zu deren Ehren Thessaloniki etwa 315 vor Christus gegründet worden war. Nach den Bibeltagen von letzter Woche, wo wir ja die Offenbarung ausgelegt haben, kehren wir jetzt also zu den Briefen zurück. Und Sie erinnern sich daran, zuletzt hatten wir den ersten Johannesbrief gründlich studiert. Wir waren bis zum Ende des dritten Kapitels gekommen. Da ist ein gewisser Einschnitt. In diesem ersten Johannesbrief, da können wir die Grundpfeiler erkennen, von denen eine Gemeinde lebt. Der erste Johannesbrief ist gewissermaßen ein Bischofsbrief für die gesamte Christenheit. Und bevor wir nun mit 1. Johannes Kapitel 4 weitermachen werden, wollen wir dazwischen für einige Wochen an einer jungen Missionsgemeinde studieren, wie ein Kollege von Johannes, nämlich der Apostel Paulus, wie er diese großen Prinzipien, die Johannes beschreibt, vor Ort umgesetzt hat, nämlich in dieser jungen Gemeinde in Thessaloniki. Was bedeutet es, Jesus Christus als den wahren Gott zu bekennen? als Gemeinde? Und wie können wir die Glaubensgeschwister im Sinne unseres Herrn Jesus Christus lieben, wozu Johannes immer wieder aufgefordert hat? Und was heißt es, seinen Geboten zu gehorchen und als ein Jünger des Herrn Jesus Christus zu leben? Und wie sieht eine Gemeinde aus, die so lebt oder so leben will? Mit dem ersten Thessalonicher Brief gehen wir also vom Johannesbrief aus gesehen zeitlich wieder rund 40 Jahre zurück. Aus den 90er Jahren, in denen der erste Johannesbrief entstanden ist, in etwa in das Jahr 51 nach Christus, in dem Paulus diesen ersten Thessalonicher Brief verfasst hat. Die Thessalonicher hätten sich übrigens über unser Bibeltagsthema sehr gefreut, weil diese Fragen, die in der Offenbarung verhandelt werden, auch bei ihnen hochkamen, immer wieder. Was heißt es, dass die Gemeinde einmal von Jesus entrückt wird? Das war ein Thema in Thessaloniki. Wie wird es sein, wenn Jesus wiederkommt? Müssen wir uns fürchten vor dem Antichristen? Das kommt alles in den Thessalonicher Briefen vor, Sie werden es sehen. Und da waren zum Teil verwirrende Behauptungen im Umlauf, die geklärt werden mussten. Die hätten sich über das Thema Offenbarung sehr gefreut. Und wären bestimmt zu unseren Bibeltagen auch gekommen. Und man muss sagen, verglichen mit unserer BEG waren die Thessalonicher zum Zeitpunkt, als Paulus diese Zeilen hier schreibt, noch eine blutjunge Gemeinde. Wir können das recht gut aus den Quellen rekonstruieren, werden wir gleich machen. Und dann verstehen wir umso besser, in welche Situation diese Verse ursprünglich hineingezielt haben. Ich lese sie nochmal. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch, alle, und gedenken an euch in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, und Sie wissen, wenn Paulus von den Brüdern spricht, sind die Schwestern immer mit eingeschlossen. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Paulus schreibt diese Zeilen aus Korinth. Das wissen wir aus Apostelgeschichte 18. In Apostelgeschichte 16 und 7 trifft man ihn noch in Philippi an, wo er übel verfolgt wurde. Und von dort, von Philippi aus, ist Paulus dann 160 Kilometer auf der Via Egnatia weiter nach Thessalonich gezogen, begleitet von Timotheus und Silas, die auch hier im Einstieg zu diesem Brief vorkommen. Der Name Silas wird latinisiert in Silvanus, ist also ein und dieselbe Person, Silas oder Silvanus. Und dann ziehen sie also von Philippi gemeinsam nach Thessaloniki war die Hauptstadt der Provinz Mazedonien. Man war dort besonders stolz darauf, seit 42 vor Christus freie Stadt zu sein, also die Rechte einer Civitas Libera zu besitzen gegenüber dem römischen Weltreich. Das hatte bestimmte Autonomievorteile, auch was die Steuern anging. Man war Hafenstadt, Handelszentrum. Und auch in Thessalonich, Sie haben es gehört, in der Lesung geht Paulus zuerst in die Synagoge. Dort gab es eine recht ansehnliche jüdische Gemeinde, das ist durch Inschriften bezeugt. Und dann lesen wir hier in Apostelgeschichte 17, Vers 2, wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein, also zu den Juden, und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Und die Predigt des Paulus dort in der Synagoge hat in der Regel zwei Punkte. Punkt 1, erinnert er daran, der Messias des Alten Testaments, der muss leiden, der muss hingerichtet werden und er wird von den Toten auferstehen. Das war Punkt 1 seiner Predigt. Und Punkt 2 seiner Predigt, Jesus ist dieser Messias. Das ist erwiesen. Der Messias ist kein Unbekannter. Er hat einen Namen und er hat ein Gesicht. Es ist Jesus Christus. Und da konnte Paulus dann zeigen, wie sich die Ankündigungen des Alten Testaments erfüllten. Also, der Messias muss leiden und auferstehen. Jesus ist der Messias. Und seine Predigt zeigt Wirkung. Das lesen wir in Apostelgeschichte 17, 4. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. In Thessalonicha gab es eine große kulturelle Vielfalt. Die waren nicht gerade homogen dort. Es gab Juden, es gab Gottesfürchtige. Das waren Heiden, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, weil sie angezogen waren von den Schriften des Alten Testaments. Sie haben sich nicht beschneiden lassen, sie wurden keine Juden, aber sie fügten sich gewissermaßen der Synagoge hinzu. Dann waren da ganz normale Griechen, angesehene Frauen, wahrscheinlich verheiratet mit Kommunalpolitikern oder hohen Beamten, nicht ganz mittellos. Und was wir hier lesen, ist typisch für viele jüdische Gemeinden im ersten Jahrhundert. Es gab diesen Kern und um diesen Kern herum sammelte sich so ein zweiter Ring von Gottesfürchtigen, von Sympathisanten, die dem Judentum nicht beitraten, aber sich zu der Synagoge hielten. Und aus allen diesen Gruppen kommen Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus. Und den Leitern der jüdischen Gemeinde wird die Situation unheimlich. Die werden sich gesagt haben, wie konnten wir so blöd sein und den Paulus hier predigen lassen? Was haben wir uns damit eingebrockt? Und Paulus wird gesagt haben, Leute, ihr seid auch eingeladen. Ihr seid auch eingeladen, euch an Jesus zu wenden. Und dann gibt es Zoff, 17,5, aber die Juden ereiferten sich, wörtlich steht da, sie wurden eifersüchtig, neidisch und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, also vom Markt gewissermaßen, die da rumlungerten und rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, nämlich Paulus und seine Leute, um sie vor das Volk zu führen. Dieser Jason, das war offensichtlich der Gastgeber der Missionare. Mit der Zeit hatte sich das herumgesprochen, dass Paulus und seine Mitarbeiter bei ihm wohnten. Und höchstwahrscheinlich ist Paulus länger dort in Thessalonich geblieben, als nur die 3 Wochen, die er in der Synagoge predigen durften. Wir haben einige Hinweise darauf, dass er Unterstützung aus Philippi bekam, die dorthin geliefert wurde, dass er sich eine Zeit lang seinen Lebensunterhalt mit seinem Handwerk, Zeltmacherei verdient hat. Wahrscheinlich war er länger noch da als diese 3 Wochen. Aber die Gegner lassen nicht locker. Sie versuchen, den Pöbel gegen die Christen aufzuwiegeln. Und wenn Sie diesen Apostelgeschichtsbericht gehört haben, dann haben Sie gemerkt, diesen ganz typischen Versuch, dass es immer wieder passiert in diesen Jahren, man hat versucht, die Christen als Revoluzzer, als Staatsfeinde zu diffamieren. Man hat gesagt, sie sind gegen den Kaiser. Das war alles nicht sehr neu, das war weit hergeholt, das hatte keine Grundlage. Aber es konnte gefährlich werden, wenn die Behörden es ernst nahmen. Nun, anders als in Philippi lassen die Stadtoberen in Thessalonich mit sich reden. Klammer auf, Lukas verwendet für die Spitzenbeamten dort in Thessaloniki wieder ganz akkurat den richtigen Titel. Er nennt die Oberen hier in Thessalonich Politarchas. Politarchas, die Stadtoberen. Das war kein sehr verbreiteter Titel für Stadtobere in jener Region. Aber wir wissen aus mehreren Inschriften, die man inzwischen in Thessalonich gefunden hat, dass die Stadt dort im ersten Jahrhundert in der Tat durch ein Kollegium von wahrscheinlich 5 Politarchas verwaltet und geleitet wurde. Also wieder ein ganz überwältigender Beleg für die Akkuratheit der historischen Darstellung des Lukas in der Apostelgeschichte. Die Christen, die man ins Gefängnis gesteckt hatte, werden nun auf Kaution wieder freigelassen, aber die Lage bleibt angespannt. Und sie fragen sich, was ist das Richtige jetzt in Bezug auf Paulus? Soll er bleiben? Soll er gehen? Was hilft der Gemeinde am meisten? Und Apostelgeschichte 17, Vers 10 berichtet das Ergebnis dieser Überlegung. Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Berea. Offensichtlich wollen sie verhindern, dass Paulus seinen Gegnern ins offene Messer läuft. Offensichtlich wollen sie die Situation deeskalieren. Und so senden sie die Brüder noch in dieser Nacht nach Beröa, circa 75 Kilometer weiter, wo die nächste Station der Missionsreise geplant ist. Und in Beröa erleben Paulus und seine Leute eine intensive Zeit, Vers 11, diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte. Da sind offensichtlich auch viele zum lebendigen Glauben gekommen. Aber auch in Beröa gibt es schon bald wieder Druck. Der Druck wird ausgelöst durch viele Juden, die von Thessalonich aus dem Paulus hinterherreisen und die dort in Beröa ihre Stammesgenossen wieder aufwiegeln und sagen, hey, lass den doch hier nicht so frei reden. Stopft ihm das Maul. Und so muss Paulus dann auch von Beröa wieder ausweichen. Aber die Beröa sind gute Bodyguards und sie begleiten den Paulus persönlich bis nach Athen. Das sind immerhin rund 480 Kilometer. Das ist Apostelgeschichte 17, Vers 15. Die aber Paulus geleiteten, also von Beröa nach Athen, brachten ihn bis nach Athen. Also die kümmern sich um ihn. Die gehen wirklich diese lange Strecke mit ihm mit. Und im Gegenzug bleiben Silas und Timotheus noch in Beröa zurück für eine Weile, trotz der Turbulenzen, um die Gemeinde dort im Glauben weiter zu stärken. Aber angekommen in Athen schickt Paulus dann seine Bodyguards die 480 Kilometer wieder zurück mit der dringenden Bitte, dass sie doch seine beiden Mitarbeiter schleunigst auf den Weg schicken sollen. Also wenn ihr zurück seid in Thessalonich, bitte schickt mir den Timotheus, bitte schickt mir den Silas wieder her, ich brauche sie dringend. Und dann ist Paulus in Athen, hier hält er diese berühmte Rede auf dem Areopag. Und ist dann schließlich heilfroh, Timotheus und Silas wieder bei sich zu haben nach einiger Zeit. Aber trotz der täglich neuen Herausforderungen, und das ist jetzt interessant, trotz der spannenden Zeit in Beröa, trotz der großen Rede in Athen und den vielen aufwühlenden Diskussionen mit den Philosophen dort, hat Paulus seine Thessalonicher nicht vergessen. Und er macht sich Sorgen um deren jungen Glauben. Und deswegen, und das ist so berührend, das zu sehen, deswegen entschließt Paulus sich, seinen wichtigsten Mitarbeiter von Athen aus wieder nach Thessalonich zu schicken. Er reißt ihn sich förmlich vom Herzen. Das sehen wir in 1. Thessalonicher 3, Vers 1. Da schreibt Paulus, darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, um euch zu stärken und euch zu ermahnen im Glauben. Welche Liebe, welche Fürsorge für diese kleine Gemeinde in Thessalonich. Und der Apostel selbst reist dann von Athen nach Korinth weiter, das war ja nicht so weit. Und nach einiger Zeit trudeln dann auch Silas und Timotheus wieder bei ihm ein in Korinth. Das ist Apostelgeschichte 18, Vers 5. Da sind ihm gleich mehrere Steine vom Herzen gefallen, sicherlich. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, Timotheus also aus Thessalonich, Silas wahrscheinlich aus Philippi, richteten sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes. Also, ich fasse nochmal zusammen. In Thessalonich und Beröa waren sie noch zusammen. Dann reist Paulus allein weiter nach Athen. Timotheus und Silas kommen nach. Von Athen aus schickt er den Timotheus nochmal nach Thessalonich zurück. Paulus reist weiter nach Korinth und hier werden sie dann schließlich wieder vereinigt. Da muss man sich schon ein kleines Diagramm zeichnen, um den Überblick zu bewahren. Und dann kommt Timotheus dort nach Korinth, aus Thessalonich ganz frisch und bringt neueste Nachrichten mit. Neueste Nachrichten aus Thessaloniki, Freud und Leid aus Thessaloniki. Und damit hat Paulus ein Update der Situation dort. Und er merkt, sie brauchen jetzt meine Hilfe. Und so setzt er sich hin und schreibt diesen ersten Thessalonicher Brief etwa im Jahr 51 nach Christus. Vielleicht diktiert er auch einige Teile davon. Und so beginnt's. Sie haben es jetzt im Ohr. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe, an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Und wir können uns vorstellen, nachdem wir jetzt dieses Gesamtbild vor Augen haben, wir können uns vorstellen, wie sie in Thessaloniki diesen Brief, der durch einen Boten überbracht wurde, mit feuchten Händen und wahrscheinlich auch mit Tränen in den Augen entgegengenommen haben. Ich denke, wir können jetzt erahnen, wie viel Kampf, wie viel Leid, wie viel Mühe hinter diesen Versen steht. Wir lesen da oft so schnell drüber hinweg. Hier zählt wirklich jedes Wort. Jedes Wort abgerungen und den Thessalonichern ins Herz geschrieben. Und wir können uns vorstellen, wie sie die Gemeinde zusammenrufen und sagen, Paulus hat geschrieben, der Brief ist da. Und Paulus hatte extra in Kapitel 5, Vers 27 auch gesagt, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Das heißt, vor allem mit Christen. Und dann rufen sie zusammen. Paulus hat geschrieben, lasst uns hören, was er zu sagen hat. Und ich bin sicher, während der Verlesung dieses Briefes wird manche Träne geflossen sein, weil Paulus hier viel Einblick in sein Herz gibt. Und der Ton, der Sound, der sich durch diese Verse hindurchzieht, wenn Sie so wollen, der Cantus Firmus, das ist ein Ton der Vergewisserung. Paulus sagt, Leute, wir haben Grund, uns über eure Situation zu freuen. Wir haben Grund, dankbar für euch zu sein und ihr ebenfalls. Und offensichtlich, und das muss man aus diesem Gesamtzusammenhang zurückschließen, waren doch in Thessalonich einige verunsichert worden. Und das hatte Gründe. Die Gemeinde dort hatte noch wenig Erfahrung. Die waren noch sehr jung dabei. Es gab einen massiven Druck von außen durch Verfolgung. 1. Thessalonicher 3,3 sagt Paulus, dass ihr nicht wankend würdet in diesen Bedrängnissen. Bedrängnisse waren da, aber vermutlich noch viel schlimmer war das Sperrfeuer von innen. Es kamen seltsame Lehren auf, etwa über die Wiederkunft Jesu. Es wurden Lügen über Paulus verbreitet, die seine Integrität in Zweifel zogen. Lügen, Paulus hätte sich bereichern wollen und dann die Thessalonicher im Stich gelassen. Lügen, die ihn als unglaubwürdig darstellten. Und natürlich fragten sich die Leute, können wir ihm noch vertrauen? Wenn er so eine schräge Typ und moralisch so unzuverlässig ist. In Kapitel 2 wird das ausführlicher behandelt. Nun bestimmt hatte Timotheus bei seinem jüngsten Besuch einiges klären können, aber jetzt brauchten sie das Wort des Apostels. Und diese Verunsicherung der Thessalonicher, die ihnen zum Teil die Freude auch raubte, die will Paulus dadurch heilen, dadurch auffangen, dass er ihnen jetzt zeigt, was Gott ihnen schon alles geschenkt hat. Dass er ihnen zeigt, was die volle Wahrheit über ihren geistlichen Zustand ist. Paulus sagt, Leute, eure gesellschaftliche Stellung wird beschädigt. Das ist klar. Die Mehrheit versucht, euch zu Underdogs zu erklären, zu Außenseitern. Aber in Wirklichkeit, bei Gott, und das allein zählt, bei Gott seid ihr eine feine Gesellschaft. Und das ist der Titel unserer Predigt heute Morgen, eine feine Gesellschaft. Und Paulus erklärt ihnen jetzt und begründet ihnen, warum sie eine feine Gesellschaft sind. Und das Erste, was er ihnen zeigt, ist ihre Verwurzelung. Wenn sie mitschreiben, das Erste ist die Verwurzelung. Er sagt, ihr seid verwurzelt. Dieser Vers 1, der ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Da haben wir eine sehr enge Verbindung von dem Vater und dem Sohn. Und die beiden werden zusammengebunden mit nur einer Präposition. Also da steht nicht in Gott dem Vater und in dem Herrn Jesus Christus, sondern in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Man kann das nicht enger sprachlich zusammenbinden. Das ist ein starker Ausweis für die Gottheit des Herrn Jesus. Und schauen Sie, das war eines der frühesten christlichen Dokumente, 51 etwa. Und das heißt, von frühester Zeit an war das in der Gemeinde klar. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Und das widerlegt auch die Behauptung mancher Bibelkritiker, die gesagt haben, ach, die Lehre von der Gottheit Jesu habe sich erst im Laufe der frühen Kirchengeschichte so langsam entwickelt. Am Anfang sei das noch gar nicht so klar gewesen. Und dann habe man ihm alle möglichen Titel beigelegt und so weiter. Nein, 51 nach Christus. Jesus ist Gott, so eng zusammengebunden mit einer Präposition, das ist das eine. Und dann die andere Besonderheit, die fällt erst auf im Vergleich mit anderen Briefanfängen. Also zum Beispiel, der Anfang des 1. Korintherbriefs geht so, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Gemeinde Gottes in Korinth. Das ist die übliche Formulierung. Aber hier schreibt Paulus jetzt nicht an die Gemeinde Gottes in Thessalonich, sondern er schreibt an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott. Haben Sie es gemerkt? Er schreibt nicht an die BEG Gottes in Mellendorf-Hannover, sondern er schreibt an die BEG Mellendorf-Hannover in Gott. Und diese Präposition bezogen auf die Person Gottes an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, nämlich dem Vater und dem Sohn, beschreibt hier eine besondere persönliche Nähe, eine enge, lebendige Verbindung zwischen den Thessalonichern und Gott persönlich, an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Sohn. Und Paulus hatte ja an anderer Stelle diese Verbindung auch mit einem berühmten Bild beschrieben, dass die Gemeinde ein Leib ist, bei dem viele Glieder organisch miteinander verbunden sind und Jesus ist das Haupt. So ist es auch hier gemeint. Die Gemeinde in Gott. Alle teilen ein gemeinsames Leben. Wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle Glieder mit. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Alle stehen zueinander in diesem Bild vom Leib und den Gliedern mit Christus als Haupt in einer organischen Gemeinschaft. Und so ist das auch hier gemeint. Die Gemeinde der Thessalonicher in Gott. Und sogar Jesus hat die Gemeinde als eine organische Einheit beschrieben. Und zu dieser organischen Einheit gehört sogar unser Herr selbst. Johannes 15 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Da haben wir es wieder, diese lebendige, organische Verbindung mit Gott, mit Jesus, das ist Verwurzelung. Alle teilen ein gemeinsames Leben und das ist das Geheimnis des Christseins, das man auch nicht bis ins Letzte auflösen kann. Überlegen Sie, dass Jesus und der Vater bei uns Wohnung nehmen und wir dadurch auch in Gott leben. Unfassbar, das hat Jesus im hohepriesterlichen Gebet beschrieben, Johannes 17, Vers 21. Da sagt er, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie, nämlich die Christen, in uns sein. Und in Vers 23 dann nochmal, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins sein. Das ist das Geheimnis des Christseins. Paulus sagt, ihr lieben Thessalonicher, das ist die entscheidende Wahrheit über euch, eure Verwurzelung in Gott selbst. Und darum fließt euch das Leben zu aus dieser Quelle Gottes selbst. Und darum, und das folgt dann, habt ihr in allen Kämpfen und persönlichen Notlagen, das steht dann hier auch, Gnade und Frieden. Gnade und Friede sei mit euch. Wissen Sie, es war im Säkularen so üblich, dass man den griechischen und den jüdischen Gruß oftmals kombinierte. Der griechische Gruß war Chaire, Chaire Phille, sei gegrüßt, mein Freund. Und der jüdische Gruß war Shalom, kennen Sie alle, Frieden. Und Paulus wandelt nun das Chaire, also sei gegrüßt, leicht ab und macht aus dem Chaire Charis. Und Charis bedeutet Gnade. Er christianisiert das gewissermaßen und so wird aus sei gegrüßt, Gnade sei mit dir von Gott. Gott hat euch neues Leben geschenkt aus reiner Liebe, aus reiner Güte, Gnade sei mit dir. Und damit hast du jetzt Frieden mit Gott, das heißt, du bist mit Gott im Reinen. Er ist dein Vater, er beschützt dich, du brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten. Du stehst nicht mehr unter der Bedrohung seines gerechten Gerichtes. Gnade und Friede, Charis und Shalom. Was für ein Gruß. Paulus sagt, Gott hat euch dieses neue Leben geschenkt. Was für eine feine Gesellschaft seid ihr. Und damit kann keine andere Gesellschaft in Thessalonich konkurrieren, wie sehr sie sich auch aufblasen mögen im öffentlichen Leben. Ihr seid fest verwurzelt in Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Und darum habt ihr Frieden mit Gott, garantiert durch seine Gnade. Das ist der erste Grund, warum ihr so eine feine Gesellschaft seid. Verwurzelung. Und daraus folgt dann ein zweites, Verbundenheit. Das ist das zweite Wort, was Sie festhalten müssen. Verbundenheit, die Verse 2 und 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben. Verbundenheit, Brüder, ihr seid nicht vergessen. Zwischen Thessalonich und Korinth liegen ca. 300 Kilometer Luftlinie. Und heute ist das eine Fahrtstrecke von etwa 582 Kilometern. Und innergemeindlich war den Thessalonichern eingeredet worden, ja, die Denunzianten von Thessaloniki, von der Gemeinde dort, hatten den jungen Christen offensichtlich eingeredet. Der Paulus hat sich einen schlanken Fuß gemacht. Als es gefährlich wurde, ist er geflüchtet. Aus den Augen, aus dem Sinn. Was will der euch noch vom Ausharren erzählen? Und wenn das wahr gewesen wäre, hätte es natürlich die Botschaft von Paulus untergraben. Aber schon die Entsendung des Timotheus war ja der Gegenbeweis gewesen. Also wenn Paulus nicht alles für seine Leute gegeben hätte, dann hätte er ja seinen wichtigsten Mitarbeiter nicht von Athen aus nochmal zurückgeschickt, obwohl er ihn in dieser geistigen Kampfsituation dringend gebraucht hätte. Die Entfernung Athen-Thessaloniki auch ca. 500 Kilometer Fahrtstrecke. Und Paulus sagt, das müsst ihr wissen, liebe Thessalonicher, ihr seid nicht vergessen. Ihr seid nicht verlassen. Wir danken Gott alle Zeit für euch, alle, und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben. Und das ist ein Dreiklang. Paulus sagt, wir danken für euch, wir benennen das und wir gedenken an euch. Danken, benennen, gedenken, das ist Verbundenheit. Also man könnte sagen, Vers 2a, die Praxis dieser Verbundenheit ist das Dankgebet. Und Paulus macht deutlich, dass es keine Eintagsfliege, sondern beständig danken wir für euch. Natürlich meint Paulus damit nicht, dass sie in jeder Stunde einmal Thessalonich gesagt haben. Aber der Apostel, das war allen klar, beschreibt damit, dass wir beständig für euch danken, diese grundsätzliche Bereitschaft, die unser ganzes Leben prägt, dass wir für unsere Mitchristen beten. Und ihr Lieben in Thessalonich, ihr gehört auch dazu. Wir sind treu. Ach, möge der Herr uns doch mehr von solcher Treue schenken. Und Brüder, dieses Gebet ist konkret, Vers 2b, wir gedenken euer in unserem Gebet. Menge übersetzt das sehr richtig, wenn wir eurer mit Namensnennung in unseren Gebeten gedenken. Das ist hier eigentlich gemeint. Und Schlachter übersetzt, wir erwähnen euch in unseren Gebeten. Wir gedenken eurer mit Namensnennung in euren Gebeten. Wir sagen nicht nur einfach, ach Herr, beschütze die Christen in Thessaloniki und dann gehen wir weiter. Mit Namensnennung. Und dann wird es noch konkreter. Paulus sagt, unser Gebet für euch, das ist Vers 3a, und denken ohne Unterlass vor Gott an euer Werk. Unser Gebet für euch wird davon inspiriert, dass wir über euch nachdenken. Dass wir eurer gedenken, dass wir daran denken, wie der Herr euer Leben verändert hat, nachdem ihr zum Glauben gekommen wart. Und so befruchten sich die einzelnen Töne dieses Dreiklangs gegenseitig. Wenn wir an euch denken, bewegt uns das zum Danken und dann werden wir euch auch im Gebet benennen. Das ist Verbundenheit. Es ist so wichtig, dass wir über unsere Mitchristen vor Gott nachdenken, liebe Geschwister. Darüber nachdenken, was der Herr an ihnen getan hat. Darüber nachdenken, was sie brauchen. Darüber nachdenken, wofür wir beten sollen. Und natürlich fallen uns nicht immer nur Punkte ein, für die es uns zum Danken treibt, wenn wir über die Geschwister nachdenken. Und dann dürfen wir auch die Not mit dem anderen ebenso ins Gebet nehmen. Aber das wäre doch eine interessante pädagogische Hilfe, wenn wir auch bei dem, der uns zurzeit mehr Not als Freude bereitet, vor Gott überlegen, wofür könnte ich im Hinblick auf seine Person Gott danken. Und bitte nicht im Sinne des Pharisäers aus Lukas 18, der sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser. Nicht in diesem Sinne für den anderen danken. Eher schon wie in der weithin bekannten Geschichte, die über den Prediger Charles Haddon Spurgeon berichtet wird. Die wurde schon mehrfach erzählt und ich hoffe, hier finden sich wenigstens 40 Leute, die die Geschichte noch nicht gehört haben. Spurgeon soll dafür bekannt gewesen sein, dass er auch für jede noch so kleine Kollekte Gott mit warmen Worten danken konnte. Und eines Tages soll sich so eine Congregation dann den Scherz erlaubt haben und gesagt, wir lassen jetzt den Hut, den er durch die Reihen gibt, einfach leer zurückgehen und mal sehen, wofür er da danken wird. Dann fällt ihm bestimmt nichts mehr zum Danken ein. Und so wandert der leere Hut zu Spurgeon zurück. Er guckt einmal kurz rein, neigt dann sein Haupt und sagt, Herr, ich danke dir dafür, dass diese Gangster mir wenigstens meinen Hut zurückgegeben haben. Wofür können wir danken? Und Menge übersetzt das sehr gut. Wenn wir eurer mit Namensnennung in unseren Gebeten gedenken, natürlich können wir so konkret nur für einen bestimmten Ausschnitt von Menschen beten, nicht für die gesamte Christenheit, ist ja logisch. Aber der Heilige Geist hat ja den Überblick, sodass keiner unumbetet bleiben muss. Und deshalb ergeben sich aus diesem Vers zwei konkrete Folgerungen für unsere Gebetszeit in der kommenden Woche. Und das möchte ich auch Ihnen ans Herz legen. Die eine Folgerung: ich will Gott bitten, dass er mich an Leute erinnert, die ich mit übernehmen soll. Wenn Sie Ihre Fürbitte beginnen, bitten Sie Gott, dass er Sie an Leute erinnert, die Sie mit übernehmen sollen. Das ist das eine. Und das zweite: lasst uns doch unsere Gebetslisten immer wieder treu aktualisieren und ernst nehmen. Ich weiß, dass viele von uns solche Gebetslisten haben, auf denen sie Menschen notieren, für die sie im Gebet eintreten wollen. Mitchristen und auch andere Menschen. Und das eine ist, eine gute Gebetsliste zu haben, und das andere ist, sie auch gut zu nutzen. Und dazu möchte ich uns alle, auch mich selbst, ermutigen, das doch mit neuem Schwung zu tun. Und eine gute praktische Möglichkeit ist zum Beispiel, dass wir die verschiedenen Menschen und Anliegen einfach auf die unterschiedlichen Wochentage verteilen. Dass wir Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter jeweils für ganz bestimmte Leute beten. Und dann können wir doch ziemlich viele erfassen. Das ist Verbundenheit. Und Paulus schreibt das gleich in den Brief Anfang hinein, um die lieben Thessalonicher zu ermutigen und zu sagen: lasst euch nicht einschüchtern. Vergesst nicht, was ihr für eine feine Gesellschaft seid. Ihr habt die Verwurzelung in Gott und ihr habt die Verbundenheit mit uns und vielen anderen Christen. Und dann hat Paulus noch eine Vergewisserung. Noch eine Vergewisserung für die Thessalonicher parat. Warum ihr Glaube authentisch, warum ihr Glaube ernsthaft und echt ist. Weil er ihr Leben verändert hat. Und das sagt Paulus als drittes: auch dafür danke ich Gott, wenn ich an euch denke, für die Veränderung, die Gott in eurem Leben geschenkt hat, nachdem ihr Christen wurdet. Darüber, sagt Paulus, dürft ihr euch auch freuen, denn Jesus hat es euch in seiner Charis, in seiner Gnade geschenkt. Und dann führt er das hier auf in Vers 3, euer Werk im Glauben. Und ich denke an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und Paulus greift diesen Dreiklang ja häufiger auf, zum Beispiel in 1. Korinther 13. Und hier erklärt er die Auswirkung, was Glaube, Liebe, Hoffnung in unserem Leben verändern. Paulus sagt: Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind nicht Worthülsen, das sind keine Platzpatronen, sondern da steckt Kraft drin. Und ich will das hier ganz kurz zusammenfassen. Paulus sagt: wir danken Gott für und freuen uns über euer Werk im Glauben. Das hatte Paulus ihnen ja rauf und runter erklärt. Kein einziges Werk, keine noch so gute Tat kann uns Gott auch nur um einen Millimeter näher bringen oder uns gar in den Himmel bringen. Nur Jesus allein, dass er am Kreuz unsere Schuld getragen hat und wir uns mit unserer ganzen Erbärmlichkeit zu ihm flüchten. Nur Jesus allein. Aber nachdem wir zu Jesus gekommen sind, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir uns an Jesus hängen, und das ist Glauben, sagt Paulus, dann wird dieser Glaube zwangsläufig und unvermeidlich Werke hervorbringen. Euer Werk im Glauben. Manchmal sichtbar, manchmal verborgener, aber es wird da sein. Und so haben wir das bei euch erlebt, ihr lieben Thessalonicher. Und Timotheus hat es uns nochmal bestätigt, als er jetzt von euch zurückkam. Euer Vertrauen zu Jesus war nicht nur ein Gefühl, war nicht nur eine Tradition, war nicht nur eine innere Gewissheit, sondern euer Vertrauen zu Jesus hat euch dazu gebracht, Jesus von Herzen zu dienen, euch für Jesus reinzuhängen. So wie es der Herr gesagt hat: niemand kann mir nachfolgen, der nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und das heißt, sein altes Ego in den Tod zu geben und mir die Herrschaft über sein Leben zuzugestehen. Euer Werk im Glauben. Und darum hat Luther gesagt: der echte Glaube, der ist ständig dabei, gute Werke zu tun. Luther schreibt das mal im Vorwort zu seinem Römerbriefkommentar. Da sagt er: aber Glaube ist ein göttliches Werk an uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott und das den alten Menschen tötet. So, aber dann geht's los. Dieser Glaube ist ständig dabei, sagt Luther, danach zu fragen, was er Gutes tun kann. Luther wörtlich: der Glaube fragt nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan, und ist immer im Tun. Wer aber nicht solche Werke tut, der ist ein glaubloser Mensch. Und weiter sagt Luther: der Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Eine herrliche Definition. Der Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiss, dass er tausendmal darüber stürbe. Und solche Zuversicht göttlicher Gnade macht fröhlich und trotzig und voller Lust gegen Gott und alle Kreaturen. Das macht der Heilige Geist im Glauben. Und daher wird der Mensch ohne Zwang willig und voller Lust, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu leiden, Gott zuliebe und Lob, der einem solche Gnade erzeigt. Und daher ist es unmöglich, sagt Luther, Werk und Glauben zu scheiden. Ja, so unmöglich wie Brennen und Leuchten vom Feuer nicht geschieden werden kann. Ein herrliches Bild. Brennen und Leuchten vom Feuer kann nicht geschieden werden. Und so sagt Luther, kann Glaube und Werke nicht geschieden werden, sondern wo echter Glaube da ist, da brennt dieser Glaube darauf, dem Herrn zu dienen und gute Werke zu tun. Und darum freue ich mich so, sagt Paulus, dass das bei euch der Fall ist. Aber Gott hat euch nicht nur durch den Glauben verändert, sondern Gott hat auch seine Liebe in euer Herz ausgegossen. Und darum freuen wir uns nicht nur über euer Werk im Glauben, sondern auch über, wie ihr hier schreibt, eure Arbeit in der Liebe. Sie haben richtig gehört. Eure Arbeit in der Liebe. Eure Liebe zu Gott und euren Mitchristen war nicht nur eine Sprechblase oder eine gelegentliche Gefühlsaufwallung oder eine zeitweilige Sympathie oder Sentimentalität oder sowas, sondern die Echtheit eurer Liebe hat sich daran gezeigt, dass ihr bereit wart, aus Liebe zu arbeiten, die zweite und die dritte Meile noch zu gehen um Jesu Willen. Persönliche Opfer zu bringen, auch wenn man keine Lust mehr hat. Und wenn es einem gerade nicht so in die Planung und nicht so in den normalen Lebensstil reinpasst. Arbeit aus Liebe, das zeigt die Echtheit des Glaubens, sagt Paulus, aus Liebe zu Jesus und zu den Bedürftigen. Ja, das Kennzeichen von Liebe ist Arbeit. Da steht hier im Griechischen das Wort Kopos. Und Kopos meint Arbeit bis zur Erschöpfung. Das meint eigentlich Kopos hier, bis zur Erschöpfung manchmal. Und diese Liebe kommt dann im 1. Thessalonicher Brief auch immer wieder vor. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, Vers 9, da sagt Paulus, von der brüderlichen Liebe ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt. Oder Kapitel 5, Vers 13, da spricht Paulus darüber, wie die Gemeinde mit ihren Leitern und Lehrern umgehen soll und sagt, habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Habt sie lieb, unterstützt sie in ihrer Arbeit. Habt sie lieb. Und diese Liebe bleibt auch nicht auf die Christen beschränkt, sondern in Kapitel 3, 12 sagt Paulus, euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann. Nicht nur in eurer christlichen Blase, sondern auch zu den anderen Menschen, die der Herr euch über den Weg schickt. Daran zeigt sich eure Veränderung. Werk im Glauben, Arbeit in der Liebe. Und dann noch die dritte Frucht, die Jesus euch geschenkt hat. Paulus sagt, eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Eure Geduld in der Hoffnung, das ist die dritte Veränderung. Hoffnung, wissen Sie, Hoffnung setzt ja immer Spannung voraus. Wenn alles glatt geht, brauche ich nicht zu hoffen. Hoffnung bedeutet, da geht etwas nicht auf. Da ist eine Tür verschlossen. Aber ihr, sagt Paulus, ihr seid bereit, gegen allen Augenschein, ihr seid bereit, trotz aller Bedrohung treu zu sein und weiterzumachen. Warum? Nicht, weil ihr Optimisten seid, so von Natur aus, so ein optimistisches Gemüt habt, das wird schon irgendwie klappen. Nicht, weil ihr Fatalisten seid und sagt, naja, es ist ja sowieso alles egal, dann können wir auch noch ein bisschen weitermachen. Sondern ihr hofft, weil ihr personenfixiert seid. Ihr hofft nicht auf bessere Zeiten, ihr hofft nicht auf schönere Umstände, sondern ihr werft euch mit eurem ganzen Vertrauen und eurer Hoffnung auf Jesus. Euer Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Das ist eure Hoffnung. Und ihr haltet daran fest, dass Jesus, und das wird später in dem Brief noch kommen, dass Jesus einmal in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Dass er die Machtfrage endgültig lösen wird, aber dass er heute schon bei euch ist und dass er euch heute schon durch den nächsten Arbeitstag bringen wird. Deswegen wollt ihr ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Was für eine feine Gesellschaft seid ihr doch, weil Jesus euch geadelt hat. Was für eine feine Gesellschaft, geadelt durch eure Verwurzelung in Gott, geadelt durch eure Verbundenheit mit Gottes Kindern und geadelt auch durch die Veränderung eures Lebens in Glaube, Liebe und Hoffnung. Und dann kommt ein letztes. Weil das alles so ist, Verwurzelung, Verbundenheit, Veränderung. Darum können wir drei, Paulus, Silas und Timotheus, auch über das vierte V ganz gewiss sein. Und das ist Vers 4 zum Schluss. Liebe Brüder, Schwestern, immer eingeschlossen, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Das ist das vierte V, die Vorherbestimmung. Ihr seid erwählt von Gott und wir wissen das, dass ihr erwählt seid. Woher können wir das so sicher wissen? Zum einen, weil ihr zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen seid. So geht es dann nämlich weiter, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch und dann heißt es in Vers 6, und ihr habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Darum wissen wir, dass ihr vorherbestimmt seid von Gott, weil ihr zum Glauben gekommen seid. Daher wissen wir, dass ihr von Gott erwählt seid aus Gnade. Und Leute, hier liegt der eigentliche Grund, warum ihr Jesus finden durftet, warum ihr Christen werden durftet. Vers 4, ihr lieben Brüder, von Gott geliebt. Wir wissen, dass ihr erwählt seid. Von Gott geliebt. Das ist der Grund. Gott hat euch abgeholt im Dreck eurer Sünde. Und dann hat er euch verändert. Und er verändert euch weiter, so wie er auch uns verändert, bis er wiederkommt. Das ist das eine Zeichen, woran man eure Erwählung erkennen kann. Einmal an eurer Bekehrung, aber dann auch an eurem Werk im Glauben, an eurer Arbeit in der Liebe, an eurem Durchhalten in Hoffnung. Auch daran sehen wir, dass Gott euch auserwählt hat, weil er nun so an euch arbeitet und euch so verändert. Und wissen Sie, bestimmt haben viele Thessalonicher gefragt und haben gesagt, kann das sein, dass wir dazugehören? Wie kommen wir zu dieser Ehre? Ja, sagt Paulus, so eine feine Gesellschaft seid ihr. So eine feine Gesellschaft. Und für Gottes Erwählung von euch gibt es nur diesen einen Grund. Und das ist seine Liebe. So hat er es auch schon dem Volk Israel gesagt, als er es erwählte. In 5. Mose 7, Vers 7, da sagt Gott, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Weil er euch geliebt hat. Das ist der Grund. Und so sagt es Paulus auch hier in Vers 4. Warum hat Gott euch erwählt? Liebe Brüder, von Gott geliebt, weil er euch geliebt hat. Darum, wir wissen, dass ihr erwählt seid, weil er euch geliebt hat. Reicht dir das? Reicht dir das zur Vergewisserung? Reicht dir das zur Freude? Liebe Gemeinde, ein solches Konzept hätten wir uns nie ausdenken können. Und auch mit größter seelsorgerlicher Einfühlsamkeit nicht ein solches Konzept. Überlegen Sie, da ist eine unerfahrene junge Gemeinde in Turbulenzen, Verunsicherung von außen und von innen. Angegriffen von Religionslehrern, die es nicht ertragen können, dass Jesus der einzige Retter ist und der wahre Messias, aber angegriffen auch von innen durch Spannung, durch üble Nachreden, durch falsche Lehren, durch Verlogenheiten. Alles kommt zusammen. Aber Paulus kann für diese Geschwister danken, weil er weiß, dass ihr Glaube an Jesus echt ist. Und darum hat diese Gemeinde ihre Verankerung in Gott. Sie hat ihre Verbundenheit mit Paulus und den anderen. Darum erlebt sie Veränderung in Glaube, Liebe und Hoffnung. Und darum weiß Paulus um ihre Vorherbestimmung durch Gottes Liebe. Das ist diese feine Gesellschaft, auch bekannt unter dem Namen Gemeinde Jesu Christi. Kein Club von frommen Leuten, die einen bestimmten Lebensstil pflegen. Nein, sondern eine Ansammlung von armseligen Sündern, die sich mit ihren Schwächen und ihren Vergeblichkeiten auf Jesus werfen. Das ist Gemeinde Jesu. Und die sich darum nichts mehr wünschen, als dass Jesus ihr Leben so verändert, dass es ihn ehrt. Die sich nichts mehr wünschen, als dass Jesus ihr Leben so verändert, dass es ihn ehrt. Auch in Thessalonich hat dieser Brief bestimmt sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst, als er ankam. Die einen waren erleichtert, beglückt, beschämt. Und andere werden innerlich den Kopf geschüttelt haben und auf Distanz gegangen sein, werden gesagt haben, das ist nicht mein Leben. Wenn das Christsein sein soll, dann ohne mich. Wo stehst du? Wo stehst du? Würdest du auch alles darum geben, dass diese Worte auch für dich gelten? Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Ach, geliebter Herr Jesus Christus, danke. Danke, dass wir eine solche Gemeinde sein dürfen. Danke, dass du dich über uns erbarmst. Dass du dich mit uns abgibst. Dass du uns erwählt hast. Und lass doch bitte jeden Einzelnen erkennen, wo er steht. Amen.